genug Kinder haben, sollen sie bitte nach vorne kommen.
Also ich erzähle euch etwas aus der Anfangszeit unserer Gemeinde, von den Pionieren der Adventbewegung. Ihr habt bestimmt oft schon in der Gemeinde den Namen Ellen White gehört. Die Ellen White, die ist schon vor über 100 Jahren gestorben, aber sie war eine der Begründerinnen der Adventgemeinde. Sie hatte die Gabe der Weissagung, Gott hat ihr in Visionen, also eine Vision ist sowas Ähnliches wie ein ganz lebendiger Traum, ja? Und Gott hat ihr Botschaften übermittelt und sie hat alles aufgeschrieben in Büchern. Und diese Bücher, die helfen uns heute auch noch, die Bibel besser zu verstehen und unseren Glauben zu stärken. Deshalb ist sie auch heute noch wichtig in unserer Gemeinde, obwohl sie schon gestorben ist. Die Ellen White war eine Amerikanerin. Die Adventbewegung ist zuerst in Amerika entstanden. Aber sie verbrachte auch einige Jahre ihres Lebens in Australien. Denn dort gab es auch Adventisten, noch nicht viele, aber die haben die Ellen White gebeten zu kommen, um beim Aufbau von einem Schulzentrum zu helfen. Denn Gott hatte der Ellen White auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass junge Menschen, so wie ihr, eine gute Schulausbildung erhalten. Ja, und sie ist natürlich nicht mit dem Flugzeug geflogen, das gab es damals nicht. Das war eine lange Schiffsreise von Amerika nach Australien und sie wurde auch begleitet von einigen Glaubensgeschwistern aus der Gemeinde und auch ihr Sohn, der Willi White, war auch mit dabei. Sie fanden dann mit Gottes Hilfe ein geeignetes Grundstück. Die Ellen White hatte dort auch ein Häuschen, aber der Willi White, der Sohn und seine Familie, die hatten erstmal nur ein gemietetes Haus in der Stadt Korangbong. Und dort in diesem Haus, da spielt jetzt die Handlung, die ich euch erzähle. Ja? Also, die Mutti ist zu Hause und die beiden Mädchen. Und weil es Abend ist, hat die Mutti schon angefangen, das Abendessen vorzubereiten. Sie hat ein Tischtuch auf den Tisch gelegt und auch Besteck bereitgelegt und ein frisches Brot auf den Tisch gelegt. Aber da klopft es auf einmal an der Tür. Also die hatten nämlich keine Klingel, weil sie keinen Strom hatten. Das war zu der Zeit also noch nicht üblich. Das war so ungefähr 1800, sagen wir mal 92, so ungefähr. Da spielt die Geschichte. Und da hatten die Leute noch keinen Strom in ihren Privathäusern. Ja, also es klopfte und es war eine Frau aus der Nachbarschaft und die hat sich so ganz belanglos mit der Mutti unterhalten darüber, wo man gut einkaufen kann, wo es frische Erdbeeren gibt und solche Dinge. Als das Gespräch beendet war, ist die Mutti zurück in die Küche gegangen, um wieder weiterzumachen mit den Vorbereitungen für das Abendessen. Aber sie war ganz überrascht, denn die Sachen, die sie schon bereitgelegt hatte auf dem Tisch, die waren weg. Also hat sie das große Mädchen, die Ella, gefragt. Ella, sag mal, hast du den Tisch wieder abgeräumt? Nein, Mutti, das habe ich nicht getan. Also fragte die Mutti das jüngere Mädchen, die Mabel. Mabel, sag mal, warst du das? Wolltest du mir einen Streich spielen? Wo ist denn das Tischtuch und wo das Besteck? Mutti, ich habe nichts angefasst. Nanu, sagte die Mutti, war vielleicht jemand bei uns im Haus? Habt ihr jemanden gesehen? Und das ältere Mädchen, die Ella, die sagte dann, ja, Mutti, Ich habe eine große Frau gesehen, die zum Hinterausgang rausgegangen ist. Und es kam mir auch so vor, als ob sie etwas unter ihrer Schürze versteckt hielt. Ach so, sagte die Mutti, jetzt wird mir alles klar. Die beiden Frauen, die haben doch offensichtlich zusammengearbeitet. Während mich die eine vorne an der Haustür abgelenkt hat, hat sich die andere zum Hintereingang reingeschlichen und hat alles geschnappt, was sie haben wollte. Von dem Tag an haben die Mädchen und die Mutti besser aufgepasst. Sie haben immer gut Acht gegeben, dass die Haustüren verschlossen sind, wenn sie das Haus verlassen haben. Und sie haben auch Acht gegeben, dass sie keine wertvollen Sachen im Garten liegen lassen. Und am Waschtag haben sie auf die Wäsche, die an der Leine hing, auch aufgepasst. Aber trotzdem ist immer wieder etwas verschwunden. Und einmal, als sie von der Kapelle, also vom Gottesdienst, wieder heimkamen, da sagte die Mutti zu dem größeren Mädchen, Ella, hol doch mal den Reispudding aus dem Steinhaus. Und das Steinhaus, das war der Kühlschrank, also der ohne Strom funktioniert, weil Strom hatten sie ja nicht, habe ich euch schon gesagt. Deshalb hatten sie für ihre Vorräte am Hinterausgang ein gemauertes Häuschen aus großen dicken Steinen und da drinnen war es auch kühl, aber das war nicht verschlossen. Und der Reispudding mit der Schüssel war verschwunden und auch ein Krug mit Milch. Nun haben aber die Mutti und die Mädchen diese Diebstähle mal der Oma erzählt, also der Ellen White. Und die Ellen White, die sagte dann, erzählt es nicht weiter, behaltet es schön für euch. Und die Ellen White ist dann zu den verschiedenen Familien in der Nachbarschaft gegangen, hat sich vorgestellt, hat gesagt, wir sind für längere Zeit hierher gezogen, wir bauen hier ein Schulzentrum auf und da können dann Ihre Kinder später auch mal hingehen und eine gute Ausbildung bekommen. Und wenn Sie einmal Hilfe brauchen, dann wenden Sie sich doch an uns. Wir werden dann unser Bestes für Sie tun. Und genau das hat die Ellen White aber auch zu der Familie gesagt, die eben, die sie im Verdacht hatten, dass sie die Diebstähle begingen. Und das ist, ja, das ist ein Handeln, so wie Gott es auch haben möchte von uns, dass wir, wenn andere uns etwas Böses antun, trotzdem Gutes für diese Menschen tun und nicht auf Böses auch wieder mit etwas Bösem antworten. Das sollen wir nicht tun, sondern immer für die Menschen etwas Gutes tun, auch wenn sie zu uns nicht so nett sind. Und das möchte ich in meinem Leben auch besser umsetzen und hoffe, ihr tut das auch. Amen. Diese Geschichte, die ich erzählt habe, steht in dem Buch Großmutter macht Geschichten, dass die Ella, eben dieses ältere Mädchen, eine Enkelin von der Ellen White, hat dieses Buch geschrieben und hat da ihre Erinnerungen geschrieben und das, was sie mit ihrer Oma erlebt hat. Gut, jetzt hören wir den Bibeltext zur Predigt und den liest der Benjamin für uns. Wer mitlesen möchte, schlägt 1. Mose Kapitel 44 auf und dort ab Vers 18.
1. Mose 44, Vers 18. Da trat Juda zu ihm und sprach, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr, fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir: Wir haben einen Vater, der ist alt, und einen jungen Knaben in seinem Alter geboren. Und sein Bruder ist tot, und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringt ihn herab zu mir, ich will ihm Gnade erweisen. Wir aber antworteten meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er ihn verließe, würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Da zogen wir hinauf zu dem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede. Da sprach unser Vater: Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Wir aber sprachen: Wir könnten nicht hinabziehen, nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns: Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir, und ich musste mir sagen, er ist zerrissen, und ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen, und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammern hinunter zu den Toten bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt. Wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist, so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben von meinem Vater und sprach: Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hierbleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde.
Vielen Dank, Benjamin. Den Bibeltext zur Predigt haben wir gehört. Es geht um Josef und seine Brüder, die Söhne Jakobs. Wann lebten sie? Mit einer kleinen Fleißaufgabe lässt sich das Jahr 2200 von Beginn der Schöpfung angerechnet ermitteln. Ihr wisst ja, in den Stammbäumen, da heißt es immer, wie alt einer war, als er seinen Sohn zeugte, eben Adam, war 130, da zeugte er seinen Sohn Seth. Seth war 105, da zeugte er Enosh. Enosh war 90, da zeugte er Kenan und so weiter. Und wenn man alle diese Zahlenangaben addiert, kommt man dann etwa in das Jahr 2200, von Adam angerechnet. Wir richten unseren Fokus zunächst auf Josef. Die Mutter von Josef ist Rahel. Josef wächst in einer Patchwork-Familie auf, mit 10 Halbbrüdern, einem Vollbruder, 3 Stiefmüttern und mindestens einer, aber wahrscheinlich mehreren Schwestern. Josef ist der Lieblingssohn von Jakob, weil er ihm erst im Alter geboren worden ist und weil er der erstgeborene Sohn der Lieblingsfrau ist. Eines Tages schenkt Jakob seinem Sohn Josef ein prächtiges Gewand. Nun ist es offensichtlich, dass Josef beim Vater eine bevorzugte Stellung hat und dass er ihn für eine besondere Aufgabe ausgewählt hat. Die Brüder hassen Josef und reden kein freundliches Wort mehr mit ihm. Ich kann diese Reaktion der Brüder gut verstehen. Ich habe in meiner Kindheit auch oft Neid und Eifersucht auf meine Geschwister empfunden. Mein älterer Bruder, hatte unter uns drei Geschwistern eine besondere Stellung als der einzige Sohn, als der Stammhalter, als der Träger des Familiennamens. Und meine jüngere Schwester, die war auch noch blond und war besonders viel umtuttelt. Und einmal, als mein Vater von einer Dienstreise nach Hause kam, da brachte er Geschenke für uns mit. Mein Bruder bekam einen Kassettenrekorder. Und meine Schwester und ich, wir bekamen Taschenregenschirme. Da war ich sehr neidisch. Ich hätte auch lieber einen Kassettenrekorder gehabt. Ich habe geheult vor Wut. Es entspricht unserer menschlichen Natur, auf das Gefühl von Benachteiligung mit Wut und Ärger und Neid und Eifersucht zu reagieren. Ist es denn zumutbar, in einer solchen Situation sich einfach mit dem anderen zu freuen und ihm sein Glück zu gönnen? Ich kenne in meinem Bekanntenkreis einen Fall, wo Rivalität unter Geschwistern erst gar nicht entstehen konnte, weil der bevorzugte Sohn auf seine Vorrechte verzichtet hat. Es war so: Der Jürgen und seine beiden Schwestern hatten eine Erbtante. Und die Erbtante, die wollte die drei Geschwister zu gleichen Teilen als ihre Erben einsetzen. Aber dann fielen die beiden Nichten in Ungnade bei ihr, weil die sich Freunde gesucht hatten, die der Tante missfielen. Und nun wollte die Tante den Jürgen als alleinigen Erben einsetzen. Aber der Jürgen, der sagte: Entweder wir bekommen alle das Gleiche oder keiner bekommt etwas. Das hat dann anscheinend bei der Tante Eindruck gemacht und sie hat dann doch die drei Geschwister zu gleichen Teilen als ihre Erben eingesetzt. Und die drei Geschwister, die verstehen sich heute immer noch gut. Das Ganze ist etwa 25 Jahre her. Der Jürgen übrigens ist auch ein Christ. Er ist kein Adventist, aber er geht in eine freie evangelische Gemeinde. Und ich frage mich, wie ich wohl an seiner Stelle mich verhalten hätte. Hätte ich vielleicht das Erbe selbstzufrieden und mit gutem Gewissen für mich alleine in Anspruch genommen? Das wäre doch in Ordnung gewesen. Schließlich wäre es ja der Wille der Tante gewesen. Und wenn eine Tante keine eigenen Erben hat, keine gesetzlichen Erben, keine Kinder, kann sie doch ihr Vermögen hinterlassen, wem sie will. Mit menschlichen Augen gesehen hat Josef eine glänzende Zukunft vor sich als der bevorzugte Sohn eines reichen Mannes. Aber Gott sieht, dass Josef in der Gefahr steht, stolz und überheblich zu werden. Deshalb lässt er schwierige Umstände im Leben von Josef zu, um der Entfaltung schlechter Charaktereigenschaften entgegenzuwirken. Die Brüder hassen Josef noch mehr, als dieser ihnen Träume erzählt, in denen er als Herr über sie gestellt wird. Vielleicht ahnen die Brüder, dass Josef sie eines Tages an Bedeutung übertreffen wird. Fernab von den Zelten des Vaters beschließen die Brüder, Josef zu töten, als sie ihn kommen sehen. Ruben, der älteste der Brüder, verhindert diese Tat. Als er offensichtlich gerade nicht anwesend ist, stiftet Juda die Brüder dazu an, Josef an eine vorüberziehende Karawane an Händler als Sklaven zu verkaufen. Die Brüder erhalten 20 Silberstücke für Josef. Im Leben von Josef und im Leben von Jesus gibt es Parallelen. Das heißt, Ereignisse aus dem Leben von Josef weisen bereits auf das Leben von Jesus hin. Auch Jesus wurde vom Vater zu den Brüdern gesandt, die ihn hassten und töten wollten. Auch Jesus wird von einem Judas, das ist die griechische Form des hebräischen Namens Juda, für einen Geldbetrag verraten und verkauft. Jesus hat sein Blut vergossen, um für die Schuld der Menschen zu sühnen. Die Brüder vergießen das Blut eines Ziegenbocks, um ihre Schuld zu überdecken. Das blutverschmierte Prachtgewand von Josef soll den Vater täuschen. Es soll ihn glauben machen, ein Unglück sei geschehen. Josef sowie auch Jesus nehmen sich vor, Gott treu zu bleiben, angesichts von Feindschaft und Hass. Es vergehen über 20 Jahre, bis Josef und seine Brüder sich wieder begegnen. In der Zwischenzeit haben alle Beteiligten viel erlebt. Josef zerbricht nicht an seinem Schicksal. Er bewährt sich unter schwierigen Lebensumständen. Und Gott segnet ihn. Seine guten Charaktereigenschaften, die er mittlerweile entwickelt hat, fallen bei seinen Mitmenschen auf. Durch seinen Fleiß, seine Ordnungsliebe, seine Selbstbeherrschung, sein sanftmütiges Wesen und ja, seine Liebe zu den anderen wird er geschätzt und auch in verantwortungsvolle Positionen eingesetzt. Zunächst bei seinem Dienstherrn Potiphar und später im Gefängnis. Durch gute Charaktereigenschaften wird unser Glaube für unsere Mitmenschen sichtbar. Eine Glaubensschwester von den Philippinen erzählte mir, wie sie ihre Arbeitsstelle in Deutschland bekommen hatte. Die Delia liebt sehr die Natur und die Pflanzen. Sie hat auch auf den Philippinen schon Gartenbau betrieben und hat jetzt in Deutschland auch mit ihrem Mann zusammen einen Schrebergarten, den sie bewirtschaftet. Und dieser Schrebergarten findet dort in der Schrebergartenkolonie durchaus Beachtung, weil er eben sehr schön angelegt ist und weil dort vielfältige Pflanzen wachsen und im Sommer blüht es dort immer besonders schön. Und eines Tages hat eine Nachbarin aus dieser Schrebergartensiedlung die Delia angesprochen und gefragt, sag mal, suchst du eine Arbeit? Und das war auch tatsächlich der Fall. Und es stellte sich heraus, dass diese Schrebergartennachbarin die Chefin in einem landwirtschaftlichen Versuchslabor ist. Und dort wurde gerade eine Hilfskraft gesucht für verschiedene Tätigkeiten, die viel Fleiß und Geduld und Sorgfältigkeit erfordern. Für das Reinigen und Sterilisieren von so Labor, Besteck und Anzuchtschalen, für die Experimente und auch das Vorbereiten der Anzuchtschalen für neue Versuche. Und ja, die Delia hat dann diese Arbeit wirklich bekommen und macht das jetzt schon seit ein paar Jahren und es macht ihr viel Spaß. Und auf die Weise hat sie jetzt einen ordentlichen Arbeitsvertrag und eine, also für ihre Situation gute Arbeit, Vorher hat sie nur immer so schlecht bezahlte Putzstellen gehabt. Und für diese Chefin aus dem Versuchslabor war eben der persönliche Kontakt und dass sie eben die Delia schon längere Zeit kannte und beobachtet hat, wie sie im Garten arbeitet, das war für sie viel aussagekräftiger als eine schriftliche Bewerbung es sein könnte. Durch die falschen Aussagen von Potiphars Frau gerät Josef in das Gefängnis. Auch hier finden sich wieder Parallelen zwischen dem Leben von Josef und dem Leben von Jesus. Beide werden aufgrund von falschen Aussagen verurteilt. Und auch in beiden Fällen findet kein ordentliches Gerichtsverfahren statt. Der Kerker, in den Josef gesteckt wird, ist auch ein Sinnbild für das Felsengrab von Jesus. Denn ohne das Eingreifen Gottes wäre dieser Kerker sicher auch das Grab von Josef geworden. Aber Gott greift ein. Gott schafft Umstände, durch die Josef innerhalb von kurzer Zeit zum Stellvertreter des Pharaos aufsteigt. Seine Gabe, Träume zu deuten, und seine große Weisheit spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Auf 7 fette Jahre mit Rekordernten werden 7 dürre Jahre, Hungerjahre folgen. Josef wird mit der Vorratsspeicherung beauftragt, um das ägyptische Volk vor dem Hungertod zu retten. Auch die Brüder haben in der Zwischenzeit einiges durchgemacht. Sie sehen die Verzweiflung des Vaters, als dieser das blutverschmierte Prachtgewand in seinen Händen hält und aufschreit. Ein wildes Tier hat ihn gefressen, in Stücke gerissen wurde Josef, in Stücke gerissen. Jakob zerreißt seine Kleider und wickelt sich ein grobes Tuch um die Hüften. Die ganze Familie versucht, Jakob zu trösten, aber er will sich nicht trösten lassen. Ich werde noch sterben, vor Trauer um meinen Sohn Josef, weint er und trauert weiter. Josef befindet sich nun in einer Machtposition, die es ihm ermöglicht hätte, Kontakt mit der Familie des Vaters aufzunehmen. Er hätte doch berichten können von seiner glanzvollen Karriere dort in Ägypten und von Gottes Segen und Schutz in seinem Leben. Aber welchen Sinn hätte denn das gehabt? Vielleicht wären die Brüder wieder neidisch gewesen und hätten erneut versucht, Josef zu schaden. Bald erhält Josef die Gelegenheit, seine Brüder zu prüfen. Die 7 Hungerjahre haben begonnen. Die Hungersnot erstreckt sich auch über das Land Kanaan. Und dort spricht es sich herum, dass man in Ägypten Getreide kaufen kann. Also schickt Jakob die 10 Halbbrüder Josefs auf die Reise, damit sie in Ägypten Getreide besorgen. Am Ziel angekommen, müssen die Brüder bei Josef vorsprechen. Josef erkennt seine Brüder sofort. Aber die Brüder erkennen Josef nicht. Sie halten ihn für einen ägyptischen Herrscher. Und um sie in diesem Glauben zu lassen, verständigt er sich durch einen Dolmetscher mit ihnen, damit er sie beobachten kann und auch ihre Gespräche mit anhören kann. Manchmal höre ich auch Gespräche meiner beiden Söhne mit, ohne dass sie es merken. Wenn ich gerade in der Küche arbeite und meine beiden Söhne sich in dem Raum über mir befinden, kann ich jedes Wort ganz deutlich hören, denn es gibt so eine Lüftungsklappe am Ofen, damit die warme Luft nach oben steigt, aber die Schallwellen ja, dringen da eben auch ungehindert durch. Und einmal, da hörte ich, wie die beiden ja zuerst friedlich miteinander spielten. Und darüber war ich auch froh, weil ich in der Küche zu tun hatte. Aber dann sagte der Ältere, der Mike, zum Jüngeren, zum Timo: Du, weißt du noch, als wir bei der Oma Quiz gespielt haben, und du hast gesagt, dass die Hauptstadt von Spanien Barcelona heißt. Haha, das ist doch falsch. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Und du hast es nicht gewusst. Haha. Der Jüngere hat sich gewehrt. Das stimmt alles nicht. Du hast es ja selber nicht gewusst. Du hast die Lösung auf der Rückseite der Karte gelesen. Du bist ein Schummler. Nein, das bin ich nicht. Doch, das bist du. Nein, ich bin es nicht. Und dann hörte ich nur noch Schreie und Poltern und Krachen. Und eine handfeste Keilerei war im Gang. Findet ihr diesen Anlass für einen Streit mit Handgreiflichkeiten ziemlich lächerlich? Kann es aber sein, dass unsere Konflikte und Auseinandersetzungen aus himmlischer Perspektive gesehen genauso unnötig und unnütz sind? Josef beschuldigt seine Brüder, Spione zu sein, damit er sie in eine Prüfungssituation bringen kann. Josef lässt seine Brüder auch verschiedene Gefühlswallungen durchleben. Er lässt sie in das Gefängnis stecken und dort 3 Tage im Ungewissen ausharren. Angesichts dieser harten Behandlung sagen die Brüder zueinander: Nun müssen wir ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um Gnade anflehte, aber wir haben nicht gehört. Nun erleben die Brüder einmal am eigenen Leibe, wie es sich anfühlt, in der Gewalt fremder Menschen zu sein, mit einem ungewissen Schicksal. Josef weiß, dass er seine Brüder wiederkommen müssen, da die Hungersnot noch länger andauern wird. Er behält Simeon als Geisel und verlangt, dass sie bei ihrem nächsten Kommen den jüngsten Bruder Benjamin mitbringen müssen. Er hatte die Brüder über ihre Familienverhältnisse befragt und tat nun so, als ob sie beweisen müssten, dass sie die Wahrheit gesagt hatten, um glaubhaft zu machen, dass sie keine Spione seien. Seit dem Verschwinden von Josef war nun Benjamin der neue Lieblingssohn des Vaters, da er der einzige Sohn der Lieblingsfrau Rahel war, der jetzt noch beim Vater lebte. Und am Verhalten der Brüder Benjamin gegenüber wollte Josef erkennen, ob die Brüder sich geändert hatten. Und wirklich, bei ihrer nächsten Reise, bei ihrer zweiten Reise, bringen sie den Benjamin mit. Josef ist zutiefst bewegt, seinen einzigen Vollbruder nach dieser langen Zeit wiederzusehen. Aber er muss sich zurückhalten, denn er will ja erst sehen, wie sich die Brüder Benjamin gegenüber verhalten. Bei ihrer Rückreise lässt er seinen silbernen Trinkbecher im Getreidesack von Benjamin verstecken Und als die Brüder die Stadt schon verlassen haben, jagt der Hausverwalter ihnen nach und stellt sie zur Rede wegen Diebstahls. Er durchsucht das Gepäck und findet den silbernen Becher im Getreidesack von Benjamin. Die Brüder kehren geschlossen wieder zu Josef zurück. Und dieser verlangt, dass der Schuldige, also Benjamin, als Sklave bei ihm bleiben muss. Da erklärt Juda sich in einer bewegenden Rede bereit, stellvertretend für Benjamin zu leiden und an seiner Statt Sklave bei Josef zu werden. Nun erkennt Josef, dass die Brüder sich geändert haben, und er offenbart sich ihnen. Es kommt zur Versöhnung. Die Versöhnung ist möglich, weil die Brüder ihre böse Tat Josef gegenüber aufrichtig bereuen und weil Josef ihnen von Herzen vergeben hat. Josef und seine Brüder haben eine Heiligung ihrer Persönlichkeiten erfahren. Ihre schlechten Charaktereigenschaften wie Stolz, Überheblichkeit, Selbstsucht, Neid, Eifersucht haben sie überwunden. Heiligung geschieht nicht in einem Augenblick, sondern allmählich. Heiligung ist ein Wachstum in der Gnade. Gottes Volk ist dann bereit, Jesus zu begegnen, wenn sich der Charakter Jesu in seinem Volk widerspiegelt. Was war denn so das Größte, das ihr jemals vergeben musstet? Ich habe im Internet einen erschütternden Bericht gefunden. Es geht um Robinson, einen jungen Schwarzafrikaner. Er wurde als ein Albino geboren. Das heißt, er hat ganz weiße Haut, also weißer als ich, denn ich habe ja etwas von dem Hautfarbstoff Melanin und Albinos fehlt dieser Hautfarbstoff vollständig. Und solche Albino-Kinder, die gelten in den ländlichen Gegenden von Afrika als ein Fluch. Dort ist der Aberglaube noch stark verbreitet und die Leute halten solche Kinder eher für Geister als für Menschen. Und meist werden diese Kinder dann auch getötet. Und so wurden auch die Eltern von Robinson von ihrer Dorfgemeinschaft unter Druck gesetzt, Robinson zu töten. Weil sie das aber nicht tun wollten, haben sie ihn in einem Wald ausgesetzt, als zweijähriges Kind. Das war ein gewagtes Unternehmen, denn in dem Wald, da gab es auch viele Schakale und andere wilde Tiere. Aber die Eltern hofften, dass barmherzige Menschen ihn finden und versorgen würden. Und so war es dann auch, und Robinson wurde bei einer Frau aufgenommen und versorgt. Später kam er dann in ein Internat für sehbehinderte junge Menschen, weil Albinos auch immer schlechte Augen haben. Und dort wurde dann ein Filmteam von Galileo auf Robinson aufmerksam, die eben eine Filmreportage gedreht haben über das Thema Albinismus in Afrika. Diese Erbkrankheit ist dort nämlich häufiger als bei uns. In manchen Gegenden wird jedes tausendste Kind als ein Albino geboren. Ja, und diese Reporter, die haben dann die Eltern von Robinson ausfindig gemacht und haben ein Treffen organisiert. Und ja, die Eltern haben ein Festessen vorbereitet und sie haben sich wirklich gefreut, dass ihr Sohn noch am Leben war. Als Robinson dorthin kam, da haben seine jüngeren Geschwister ihn skeptisch angeschaut, denn die hatten alle schwarze Haut. Es war kein Albino mehr dabei. Der Vater erklärte auch noch einmal, in welcher großen Not sie gewesen waren, als sie Robinson im Wald aussetzten. Und nach der Begegnung sagte Robinson, dass er seinen Eltern verziehen habe. Man kann diesen Filmbericht im Internet anschauen, unter Galileo eingeben, Albinismus Afrika, dann findet man das. Wir haben jetzt drei Ebenen des Bibeltextes, des biblischen Berichts betrachtet. Die historische Ebene ist der Bericht von Josef und seinen Brüdern und dem Eingreifen Gottes, um die Entfaltung schlechter Charaktereigenschaften zu verhindern. Die prophetische Ebene, das sind die Ereignisse aus dem Leben von Josef, die bereits auf das Leben von Jesus hinweisen. Und der Bericht hat auch eine eschatologische, also eine endzeitliche Bedeutung. Denn so wie Josef die Charaktereigenschaften seiner Brüder prüfte, so untersucht auch Jesus die Persönlichkeiten all derer, die sich als seine Brüder und Schwestern bezeichnen. Und so wie Josef sich danach sehnte, sich seinen Brüdern zu erkennen zu geben, sich zu offenbaren, so sehnt auch Jesus sich danach, sich uns zu zeigen und sich uns zu offenbaren und uns zu umarmen und uns zu küssen. Und auf dieses Ereignis, ja, da hoffe ich, dass es bald stattfinden wird. Und ich denke, ihr freut euch auch darauf. Amen.